Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
Resonator.
In der Hochphase der SARS-CoV-2-Pandemie, also als viele vieles noch nicht wussten, da waren oft Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Fernsehen, um den Stand des Erkenntniszuwachses zu berichten und zu erklären. Und einer von diesen Wissenschaftlern war dieser eine Typ, den kennt ihr, garantiert, immer ein bisschen lässiger angezogen als die anderen, gerne Lederjacke, rote Haare, Halbglatze, die restlichen Haare gerne Pferdeschwanz, so 3 bis 6 Tage Bart, ne? Und wer jetzt kein Bild im Kopf hat, dem hilft vielleicht seine Stimme. Guten Tag, Michael Meyer-Hermann.
Hallo.
Sie leiten ja eigentlich die Abteilung Systemimmunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Und das auch schon länger als SARS-2 älter ist. Hätten Sie jemals damit gerechnet, so oft im Fernsehen zu sein?
Nee, das war eine absolute Premiere und auch wirklich sehr unerwartet, weil ich hatte ja eigentlich gar nicht großartig was gemacht, außer einem Statement, was ich über Helmholtz verschickt hatte. Also mit den Präsidenten zusammen. Und dieses Statement hat offensichtlich sehr viel Aufsehen erregt. Und plötzlich saß ich da im Heute-Journal. Und es war ein bisschen überraschend tatsächlich. So überraschend, dass auf dem Weg zum Heute-Journal, ich bin hier von Braunschweig nach Hannover ins Studio gefahren, also auf dem Rückweg, sollte ich sagen, ist mein Auto kaputt gegangen. Also hat die Grätsche gemacht. Also das Auto hat es auch nicht verkraftet.
Hat es denn Spaß gemacht eigentlich so insgesamt?
Naja, erstmal war es aufregend, ne? Also ja. Wenn man noch nie im Fernsehen gewesen ist und plötzlich hat man ein Millionenpublikum, ist ja schon erstmal eine Aufregung. Und Aufregung ist ja nichts Negatives, das ist ja erstmal was Gutes. Und insofern kann ich sagen, ja, am Anfang war es einfach so interessant, dass es sehr vieles anderes überdeckt hat. Mit der Zeit hat sich das ein bisschen gewandelt. Also ich habe dann auch gemerkt, dass ich da eine Bremse treten muss und habe dann sehr viele Sachen einfach abgesagt, weil das einfach überhand genommen hat und mich komplett dominiert hat.
Also dann da ist zu viel der Wissenschaftskommunikation gewesen oder
wie muss ich? Ja, das ist ja gar nicht mehr Wissenschaft. Also da geht es ja dann letztlich darum, dass man Leute bedient, die gerne eine Einschaltquote haben möchten, die irgendwas von einem erwarten. Und da bin ich dann nicht unbedingt derjenige, der dafür zur Verfügung steht. Also da habe ich gemerkt, dass es mein Ego irgendwie in die falsche Richtung drängt und habe dann gesagt, so stopp Leute, jetzt mache ich mal was anderes.
Was machen Sie denn eigentlich sonst so den ganzen Tag, wenn Sie nicht gerade als Corona-Erklärbär im Fernsehen unterwegs sind?
Ursprünglich bin ich Physiker und habe in theoretischer Physik ja auch meine Promotion gemacht. Und nach der Promotion habe ich dann nach etwas gesucht, was ein bisschen mehr Anwendung hat, ein bisschen mehr Nähe zum Menschen. Und also Elementarteilchenphysik ist halt schon sehr abstrakt und super interessant, aber sehr abstrakt. Und diese Nähe zum Menschen habe ich jetzt in der Pandemie ja spätestens bekommen. Also das war ja dann sehr angewandt. Aber zwischendrin habe ich mich dann ins Immunsystem verliebt und habe das Immunsystem simuliert im Computer.
Ins Immunsystem verliebt? Gab es einen Schlüsselmoment?
Würde ich schon so sagen. Ja, weil also ich habe ein Paper gelesen von Rob de Boer. Und das ist ein Forscher in Utrecht. Und dieses Paper ging über das Keimzentrum. Das Keimzentrum ist jetzt ein Ort, der in der Pandemie auch eine wichtige Rolle im Körper gespielt hat. Das ist nämlich der Ort, wo die Antikörper erfunden werden.
Vom Immunsystem
erfunden.
Okay.
Ja, das ist wirklich erfunden. Dann fange ich vorne an.
Na klar.
Wir haben eine Infektion.
Erklären Sie mir das Immunsystem, bitte.
Wir haben eine Infektion. Mhm. Und das wird als Infektion, als Fremdkörper erkannt. Und da gibt es erstmal eine unmittelbare Reaktion. Das ist das innate Immunsystem, das angeborene Immunsystem, das dann erstmal reagiert und die Sache im Zaum hält. Aber dann fängt man an, spezialisierte Waffen auszubilden. Und diese spezialisierten Waffen sind einerseits T-Zellen, die also wirklich super passen auf der einen Seite, sind T-Lymphozyten. Und dann gibt es eben B-Lymphozyten auch. Und das sind spätere Produzenten von Antikörpern. Und diese Antikörper, die dann produziert werden, da kann man erstmal die produzieren, die der Körper einfach in der Lage ist zu produzieren. Aber was man auch machen kann, und das ist wirklich ein faszinierendes Ding, also da gerate ich noch gerne ins Reden, also die B-Zelle ist die einzige Zelle im Körper, die absichtlich mutiert. Also Mutation ist ja etwas, was wir normalerweise mit was Negativem verbinden.
Ja klar, das
also,
macht da Krebs,
kommt,
ja, ja.
Ja, genau. Ja. Kommt ein UV-Strahl und trifft auf eine Zelle, verändert die DNA und wumms, hat man dann irgendwie eine Krebszelle generiert oder auch was anderes. Ja? Also das kann ja auch einfach die Dysfunktionalität der Zelle bedeuten oder das. Bei der B-Zelle, die mutiert sich und mutiert exakt die Spitze des Antikörpers, das heißt die Binderegion des Antikörpers und damit das, was der Antikörper erkennen kann. Das wird angepasst an das jeweilige Pathogen. Ist eine faszinierende Sache. Ist sozusagen Evolution der Antikörper im lebenden Organismus. Und also ich meine, stellen Sie sich vor, Sie kommen als Physiker und lesen ein Paper über dieses System. Dann denken, das ist ja genial. Ja? Also da ist doch klar, dass man sich da rein verliebt und denkt, wie funktioniert das? Was sind das für Prinzipien? Also ich meine, das ist ja Mutation und Selektion. Es ist wirklich genau das, was wir eigentlich in der Evolution kennen.
Das heißt, die B-Zelle mutiert sich ein und zwar so lange, bis sie auf den Erreger passt und dann hört sie damit genau auf.
Jep, das ist so. Fantastisch, oder? Also ist eigentlich wirklich faszinierend.
Aber wenn die B-Zelle das kann, müsste das doch eigentlich auch noch irgendeine andere Zelle, also eigentlich müssten das doch alle möglichen anderen Zellen auch können, sinnvoll mutieren.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kenne keine andere Zelle, die das macht. Und das ist insofern schon ein Spezifikum dieser B-Zelle, also dieser späteren antikörperproduzierenden Zelle. Und das ist jedenfalls so, dass wir, also ich glaube nicht, dass es eine andere gibt, die das on purpose macht. Also, okay, ja, also das sollte man nochmal sicher gehen. Ne? Vielleicht könnte man das basteln.
Ja. Also, das ist doch super nützlich eigentlich.
Ja, also ich meine, man hat ja schon versucht, das ist insofern schwierig, man hat ja schon versucht, das Keimzentrum, also das Keimzentrum ist jetzt der Ort, die machen das ja nicht irgendwo, diese Zellen, die machen das in einem konzentrierten Ort. Das ist auch sinnvoll, denn beim Mutieren kann ja auch was schiefgehen. Ne? Also so wie bei einem UV-Strahl kann ja auch beim Mutieren der B-Zelle was schiefgehen.
Ah, und dann metastasiert die B-Zelle.
Ja, das ist Lymphome entstehen daraus.
Ja.
Ne? Das ist genau das. Und also das heißt, da kann auch Krebs draus entstehen. Und der Gag an der Stelle ist, dass die B-Zelle das eben deswegen lokalisiert macht in einem bestimmten Bereich des Körpers, also typischerweise in sekundären lymphoiden Organen, wie man dazu sagt. Dazu gehört also bekannterweise der Lymphknoten.
Achso, das ist das, was dick wird am Hals, ne?
Genau, oder auch und in der Achsel oder wo auch, gibt es diverse über den Körper verteilt. Ne? Und also in den Lymphknoten gibt es auch da drin nochmal eine spezialisierte Region, wo diese B-Zellen sich dann mutieren. Und die dürfen da gar nicht weg. Ne? Die werden vorher gecheckt, bevor die rausgehen dürfen.
Von wem?
Von wem? Also erstmal werden sie darauf gecheckt, dass sie das Pathogen erkennen, denn das wird genau an der Stelle auch gezeigt. Also da sind follikuläre dendritische Zellen, heißen die, die zeigen das Antigen, also das Antigen für Antireaktion generierend, also das Antigen ist also ein Stück vom Pathogen, die zeigen also dieses Pathogen den B-Zellen und wenn sie binden können, dann kriegen sie Überlebenssignale, wenn sie nicht binden, dann sterben sie. Das ist sozusagen erstmal der erste Selektionsprozess. Und dann gibt es nochmal eine Interaktion mit den T-Lymphozyten, die ich vorhin schon genannt habe. Auch in dieser gleichen Region, das sind dann T-Follicular Helper Cells. Und die checken nochmal, dass die B-Zelle nicht irgendwas ganz Blödes macht. Wie das genau funktioniert, ist noch nicht so richtig klar. Also wie sie checken, dass zum Beispiel keine Autoimmunantikörper entstehen. Ne, das ist ja zum Beispiel eine Gefahr auch. Die könnten ja auch passieren. Ne? Und also da gibt es ein paar Checks, die auch noch erforscht werden.
Woher weiß dieses System denn überhaupt, was der Fremdkörper ist und was nicht? Weil ich bin ja voller Zellen.
Ja, gute Frage. Also es gibt verschiedene Konzepte, wie man sich das erklärt. Ein Konzept, was ich eigentlich ganz gerne mag, ist, dass die Häufigkeit eine Rolle spielt. Also wie oft man etwas sieht. Also wenn man es dauernd sieht, ist es okay. Und irgendwas, was neu dazukommt und was irgendwie so ein bisschen anders ist, das ist erstmal suspekt. Könnte ein Fremdkörper sein. Also das scheint mir ein ganz guter Ansatz, um überhaupt erstmal zu starten, dass man habituiert sozusagen zu dem, was man immer sieht.
Aber wenn ich dann eine Autoimmunerkrankung habe, dann funktioniert der Ansatz schon nicht mehr, ne?
Genau, ja, das ist ja dann auch eine
Krankheit.
Ne? Ja, genau. Ja. Das ist eine Krankheit, ja.
Liegt darin möglicherweise auch ein Schlüssel zur Behandlung von Autoimmunkrankheiten?
Wenn dass ich man das, ja.
Das überreize und sage, nee, jetzt guck doch noch mal hin hier habe ich noch 100 oder irgendwie
Bei Allergien macht man Desensibilisierung. Ne?
Stimmt.
Also, das passt schon.
Dieses innate Immunsystem, wie funktioniert denn dann das, wenn das nicht da vor sich hin mutiert?
Ja, das hat so einen Erfahrungswert, was typischerweise Gefahr auslöst. Also gibt es so gewisse molekulare Strukturen, die immer mit Gefahr verbunden sind und darauf reagiert das innate Immunsystem. Das ist nicht adaptiv, aber es funktioniert sehr gut. Also Bäume überleben ja schon seit Jahrhunderten, Tausenden, Millionen mit einem innaten Immunsystem. Die können das sehr gut. Also man kommt damit sehr weit, ne? Und man kann sich sogar auf die nächste Ebene setzen und sich fragen, ob das adaptive Immunsystem überhaupt eine gute Erfindung war, weil man einerseits hat man natürlich die Möglichkeit, sich anzupassen, aber dadurch gerät man natürlich auch in dieses Rennen mit dem Virus zum Beispiel, das sich ja auch mutiert, ne? Und hat dann auch die ganzen Autoimmunerkrankungen sich als Preis eingekauft. Also die Leute mit innatem Immunsystem haben keine Autoimmunerkrankungen. Also die Leute, sage ich, die Bäume und andere.
Es gibt Menschen, die halten das auch für Leute.
Ja, in der Mythologie zum Beispiel.
Ja. Wenn ich aber jetzt kein adaptives Immunsystem hätte, sondern nur ein innates Immunsystem und SARS mutiert zu SARS-CoV-3 oder sowas, dann rafft es mich doch aber dahin, oder nicht? Also ja, weil das habe ich ja noch nie gesehen und niemand ist da, der sich dahin mutieren kann.
Ja, wenn man es nicht einfach so kontrollieren kann, dann rafft es einen dahin. Das ist ja auch genau das Argument, mit dem das adaptive Immunsystem schließlich entstanden ist. Aber man kauft sich halt was ein. Ne? Also man hat dann diese ganzen Autoimmunerkrankungen dann als Preis dafür.
Und dann haben sie sich in das Immunsystem verliebt und dann haben sie es am Computer simuliert.
Genau.
Einfach mal so, ne?
Einfach mal so. Naja, das Keimzentrum war auch in anderer Hinsicht perfekt geeignet. Also, weil man muss sich vorstellen, Physiker modellieren geschlossene Systeme, sagt man dazu. Also das sind Systeme, wo man genau weiß, was rein und raus geht und was innen drin ist. Ja? Und also geschlossenes System ist perfekt, wenn man alle Parameter kontrolliert. Ne? Jetzt Biologie ist per Definition einfach ein offenes System und ein Riesenproblem, um es überhaupt zu modellieren. Und dieses Keimzentrum hatte nun die Eigenschaft, das ist übrigens falsch, was ich jetzt sage, aber damals dachte ich das noch, dass es auch ein fast geschlossenes System ist. Also weil das nämlich dieses eiförmige Ding, ein sogenannter Follikel in diesen Lymphknoten, da sind diese ganzen B-Zellen kontrolliert. Die dürfen, wie ich ja schon sagte, nicht rein und raus. Also rein dürfen sie, aber sie dürfen nicht raus, solange sie nicht kontrolliert worden sind. Und alles spielt sich in diesem bestimmten Raumbereich ab. Das ist also sowas Ähnliches wie ein geschlossenes System. Also wir haben da Evolution drin, Mutation, Selektion und ein geschlossenes System. Das war für einen Physiker gefundenes Fressen. Also genial, ja. Also deswegen bin ich da eingestiegen und habe da mich ausgetobt in diesem Bereich.
Wie sieht so eine Simulation eines Keimzentrums denn aus? Also ich bin kein Naturwissenschaftler. Also erklären Sie es, wie Sie es einem Medienwissenschaftler erklären wollen, also wie einem Zwölfjährigen.
Wir modellieren auf unterschiedliche Arten. Die eine Technik ist mit Differentialgleichungen. Das heißt, man nimmt für jede Population eine Gleichung und schreibt auf, was sie dynamisch verändert. Das ist die eine Variante. Dann kann man das Ganze für alle Zelltypen, die in dem System drin sind, machen. Und auf die Weise kriegt man eine Zeitevolution von den verschiedenen Zellen innerhalb dieser Reaktion. Das hat Grenzen in dem Moment, wo man sehr viele Typen hat von Zellen.
Und ja, aber insbesondere, haben Sie ja nicht.
Doch, ich habe sehr viele Typen, weil ich nämlich jetzt ja B-Zellen mit ganz vielen Antikörpern, verschiedenen Antikörpern habe. Und jetzt müsste ich im Grunde für jeden Antikörper eine eigene Gleichung aufschreiben.
Und damit hatten Sie nicht gerechnet, ne?
Das ist jedenfalls eine Begrenzung.
Ja.
Und deswegen haben wir dann angefangen, agentenbasierte Modellierungen zu machen. Und das ist auch das, was ich übrigens in der Pandemie gemacht habe. Eine agentenbasierte Simulation heißt dann, dass ich jede Zelle einfach als Entität im Computer abbilde.
Jede?
Also persönlich sozusagen. Also jede Zelle, wir programmieren das in C++ für diejenigen, die das kennen. Und das ist dann eine Klasse, die B-Zell-Klasse und jede B-Zelle ist eine Instanz dieser Klasse. Das heißt, wir haben wirklich ein Objekt, objektorientierte Programmierung heißt es ja auch, wir haben wirklich ein Objekt, was auch einen Raum und einen Zeitpunkt enthält und eben auch den Antikörper als Eigenschaft. Und da muss man nicht mehr für jeden Antikörper ein eigenes Ding machen, sondern man hat eine B-Zelle und die B-Zelle hat einen Antikörper und den Antikörper kann man charakterisieren.
Aber dann hat doch jede B-Zelle in dieser Simulation eigene Eigenschaften, oder?
Genau, ja, das ist auch so. Und die laufen auch rum und in Raum und Zeit.
Aber wo rechnen Sie das denn? Müssen Sie das in Jülich rechnen oder geht es bei Ihnen am Schreibtisch?
Wir können es in Jülich rechnen, das ist möglich, aber also normalerweise reicht ein etwas besserer PC aus, um eine Simulation dieser Art zu machen, weil anders als bei Krebs, ne? Also bei Krebs hat man so ein Problem mit, also einem Tumor hat man, wenn er so einen Millimeter groß wird. Das ist so die Größenordnung, wo man dann anfangen muss nachzudenken. Und das sind dann so 1 Million Zellen. Ne? Das ist dann schon eine ganze Menge.
Ja, eben. Aber wie viele haben Sie denn dann?
Und in diesem Keimzentrum sind es 10.000.
Ach so.
Ne? Und das macht die Sache natürlich ganz gut kalkulierbar.
Jetzt gehen wir mal zu unserer Pandemie. Wie hat das genau funktioniert? Also Sie haben Ihre Simulation... fangen Sie mal im Urschleim an, bitte. Das würde ich gerne versuchen zu verstehen.
Wir haben ganz am Anfang der Pandemie das war ich gar nicht selbst, ne? Das war Saham Kailai, der in meiner Gruppe ist. Der hat gesagt, hier entwickelt sich gerade die Pandemie, wir müssen uns mal zusammensetzen und diskutieren. Und dann haben wir uns, es war innerhalb von einer halben Stunde, haben wir alle zusammengetrommelt und haben diskutiert. Und dann haben wir dann gesagt, ja gut, also das ist eine Pandemie. Wir haben die Methoden, um das zu beschreiben, nämlich die agentenbasierten Simulationen. Also setzen wir uns hin und machen das. Ja, und auf die Weise haben wir dann die ersten Szenarienkalkulationen gemacht und das zu einer allgemeinen Methode für die Simulation von der Pandemie gemacht, also entwickelt. Das ist eigentlich die ganze Sache. Die Methode war da. Ja, wir mussten sozusagen nur, die Agenten hatten etwas andere Eigenschaften als die B-Zellen, aber ansonsten war das gar nicht so anders, ne, technisch gesehen. Ne, die Agenten waren jetzt wir, ne? Und nicht die B-Zellen.
Und was genau haben Sie dann vom Virus genommen?
Ja, das ist genau das, was Sie am Anfang gesagt haben. Die Kenntnisse über das Virus haben sich natürlich dynamisch über die Zeit massiv entwickelt und auch verändert. Und insofern war man darauf angewiesen, am Anfang mit Schätzungen zu arbeiten.
Aber welche Kenntnisse über das Virus haben Sie denn überhaupt gefüttert in Ihr Modell?
Naja, man wusste ja sehr bald, dass die Inkubationszeit kannte man sehr gut dann nach einer Weile und dann hatte man das Serial Interval, hatte man, das heißt also der Abstand zwischen zwei Ansteckungen. Das sind Eigenschaften, die wir eigentlich schon dann kannten. Und zunehmend wussten wir dann auch, mit welcher Wahrscheinlichkeit man dann ernsthaft krank geworden ist und im Krankenhaus gelandet ist. Und all diese Dinge konnten wir dann füttern. Haben wir am Anfang natürlich dann mit Parameterbereichen gemacht, weil wir es nicht so genau wussten, wie genau die Zahlen sind, aber die sind dann mit der Zeit immer härter geworden. Und dann konnten wir die Intervalle, in denen die Parameter sitzen, immer kleiner machen.
Ist das was irgendwann ein sehr genaues Ergebnis auswirft oder granuliert das immer weiter? Also,
also eine ehrliche Antwort? Nö. Also,
damit kommen Sie aber nicht ins Fernsehen, Herr Meyer-Hamann.
Nein, der Punkt ist ganz einfach. Die Problematik, die bei der Simulation ist, ist nicht die Genauigkeit der Parameter. Die Genauigkeit der Parameter ist natürlich ein Problem, aber die kann man variieren. Was man dann typischerweise macht, ist, man hat ein Intervall, innerhalb dieser müssen die Parameter sein, dann wählt man die Parameter stochastisch aus und wiederholt die Simulation 10.000 Mal und kriegt dann so eine Kurve, also eine Kurvenschar von Ergebnissen. Und die gibt einem dann Maß dafür, in welchem Bereich die Pandemie sich wahrscheinlich entwickeln wird. So, ne? Das ist so ein bisschen der Weg, wie man diese Problematik mit den Parametern eigentlich ganz sauber umgehen kann. Aber das entscheidende Problem ist, dass das System sich verändert permanent. Also damit meine ich nicht nur das Virus selbst, was sich ja mutiert und eine neue Variante kommt, sondern ich meine auch insbesondere uns. Also wir als Menschen.
Auf einmal tragen wir Masken, auf einmal gehen wir nicht mehr raus.
So, ne? Und wir verändern, wir haben Angst oder wir finden es scheißegal. Und diese Verhaltensweisen sind ein viel, viel größerer Einflussfaktor, als ob die Inkubationszeit 4,5 oder 4,6 Tage ist.
Das heißt, Sie müssten eigentlich, was auch wieder nicht geht, Sie müssten eigentlich in Ihrer Simulation jeden einzelnen Bundesbürger, jede Bürgerin haben und die jeder einzelnen dieser Wesenheiten ein Verhalten zuschreiben,
ja.
Was nicht geht, weil die Grenzen offen sind.
Das kommt erschwerend hinzu, ja. Aber auch da können wir ja, als Physiker mache ich dann einfach mal Deutschland zu und sage, das ist ein abgeschlossenes System. Also nein, aber natürlich ist das genau der Weg. Ja? Also wir haben Agenten, das heißt, wir können tatsächlich Entscheidungsprozesse simulieren. Wir können, wenn wir Kriterien haben, wie die, ich sag mal, Psychologie der Agenten ist, dann können wir natürlich auch das Verhalten dynamisch an die jeweilige Situation anpassen. Zum Beispiel, die Inzidenzen gehen hoch und dann bedeutet das für 80% der Bevölkerung, dass sie vorsichtiger werden und nur rausgehen, wenn es unbedingt nötig ist. Und bei den anderen 20%, die sagen dann, egal, ich mache trotzdem, was ich will und gehe jetzt ins Restaurant. Und dieses Verhalten, das kann man absolut abbilden. Und dafür muss man natürlich dann mit Psychologen zusammenarbeiten und so ein bisschen sowas wie Surveys aus der Bevölkerung bekommen, damit man weiß, wie gerade der Geisteszustand der Bevölkerung ist, damit man auch einen Anfangszustand gut definieren kann. Aber das ist tatsächlich, wir arbeiten daran. Ne? Also das ist innerhalb der Pandemie jetzt nicht machbar gewesen, aber das sind tatsächlich Projekte, die jetzt aus der Pandemie übrig geblieben sind, dass wir versuchen, das Verhalten in die Simulationen einzubauen.
Dann dürfen Sie aber den Agenten nicht, also der Agent darf sich über seine Agency nicht im Klaren sein, weil er sonst schon wieder anders handelt. Ne?
Das,
Sie dürfen,
ja, das,
also, okay. Sie müssen also im Geheimen arbeiten.
Das wäre jetzt ein Effekt zweiter Ordnung, den würden wir dann erstmal vernachlässigen.
Okay, verstehe. wenn Sie das jetzt mitgenommen haben aus der Pandemie, zu welcher Forschung hin haben Sie das mitgenommen? Also woran arbeiten Sie, wenn Sie nicht an der Pandemie arbeiten?
Wenn ich nicht an der Pandemie arbeite, nicht an der Pandemie, haben Sie gefragt jetzt, ne? Also das kein
Kommt Zentrum das überhaupt ist, noch vor, dass Sie nicht an der Pandemie arbeiten?
Ja, okay. Das habe ich jetzt massiv durchgesetzt, weil ich, also dieses Verhaltensmodell, das finde ich super interessant. Ja, also da stehe ich dahinter. Ansonsten ist die Simulation von Pandemien jetzt nicht so der Renner. Ja, also das ist jetzt nicht so das interessante Thema. Also im Verhältnis zum Beispiel zum Immunsystem finde ich wesentlich interessanter. Und das Immunsystem ist aber natürlich jetzt so, dass ich da die letzten 20 Jahre drauf gearbeitet habe. Das heißt also, das Keimzentrum ist bei mir auch ein bisschen out. Und
auserzählt.
Ja, das ist es nie. Ne? Also das müssen Sie natürlich im Klaren sein.
Ja, sicher.
Man arbeitet an etwas und denkt, jetzt hat man eine Frage gelöst. Mhm. Nö. Ne? Dann sind 10 neue aufgetaucht und das ist wie mit dieser Schlange.
Ja,
man macht, haut einen Kopf ab und dann kommen 2 andere nach. Ne?
Ah, dafür macht man es ja, oder?
Also ich meine. Ja, genau. Natürlich. Ja, das ist einfach das, worauf es hinausläuft. Man möchte einfach gerne diese ganzen Fragen haben. Trotzdem ist es natürlich so, dass wenn man immer wieder auf dem gleichen System arbeitet, so der Kick, dass man über irgendetwas verblüfft ist, der ist nicht mehr so häufig. Ne? Also das ist dann so, dass man so eine gewisse Habituation hat an das Thema. Also jedenfalls hat sich im Laufe der letzten 10 Jahre eigentlich bei mir ein Thema rauskristallisiert, was ich wirklich genial finde und wo ich wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre drauf verbringen werde. Und das ist die Interaktion von verschiedenen Subsystemen des Organismus. Also das Immunsystem ist immer noch dabei, das ist ein Teil davon, aber das redet mit dem Nervensystem.
Haben Sie da auch nicht mit gerechnet oder haben Sie sowas wenigstens geahnt?
Ich bin da ja relativ, ich sag mal, unschuldig hingekommen. Und weil ich ja erst als Physiker da war, dann habe ich mich mit Biologie, habe so eine Art Biologiestudium gemacht innerhalb meiner Postdoc-Zeit. Und in der Zeit habe ich einen Artikel gelesen von Rainer Straub. Das ist ein Internist in Regensburg und der hatte ein Bild in seinen Artikel gemacht und da sah man eine Nervenendigung, die in der Milz mit einer Makrophage, also einer Zelle des innaten Immunsystems, spricht. Und spricht heißt, dass da eine Nervenendigung ist und die Nervenendigung hat Rezeptoren für inflammatorische Zytokine wie TNF, Tumornekrosis Faktor Alpha, und schüttet selber sowas wie Norepinephrin aus, wofür wiederum die Makrophage einen Rezeptor hat. Die haben sich unterhalten.
Worüber?
Ja, das ist über den Aktivierungszustand der Makrophage. Ja, und also ist da draußen was los oder nicht? Das ist die Frage. Ne?
Ach so, das heißt, das Nervensystem hat gefragt, was draußen los ist und nicht gesagt, genau, Hier bei mir drin ist was los, bitte reagier auf eine bestimmte
Art. Nee, andersrum.
Okay.
Also da auch, das natürlich, über den Vagusnerv kann man ja direkt auch die Inflammation kontrollieren. Also das Nervensystem kann das. Und da gibt es ja auch interessante Forschungen zu. Und also da ist eine bidirektionale Unterhaltung, übrigens diese Sache mit dem Vagusnerv, dass man da tatsächlich den gleichen Faktor Tumornekrosis Faktor Alpha, deren Ausschüttung kontrollieren kann, war auch ein faszinierendes Phänomen, was ich kurz vor der Pandemie herausgefunden hatte. Und eigentlich wäre ich ja jetzt während der Pandemie in New York gewesen. Also ich hatte bereits Vertrag und alles unter Dach und Fach und war bei dem Menschen, der genau diese Kontrolle des Nerven, des Immunsystems über den Vagusnerv sehr intensiv erforscht in New York, war ich bereits mit dem übereingekommen. Wir hatten bereits Verträge gemacht und alles. Und dann kam die Pandemie dazwischen. Also das hat bei mir sozusagen diesen Plan komplett vereitelt.
Das heißt, Sie wären eigentlich gar nicht mehr in Braunschweig jetzt?
Ich wäre eigentlich, ich meine, das wäre jetzt so ein Forschungsjahr geworden. Ne? Also ich wäre dann irgendwann wieder zurückgekommen, aber auch hier das Institut hat das komplett gefördert und hatte auch mir die Gelder dafür zur Verfügung gestellt. Es war sozusagen alles schon unter Dach und Fach. Also war für mich eine herbe Enttäuschung, weil das war natürlich eine aufregende und tolle Entwicklung, die ich da gesehen habe. Aber ich mache das jetzt weiter. Ja? Also das ist jetzt vielleicht nicht mit New York, aber auf andere Weise. Und diese Interaktion aber grundsätzlich ist einfach so faszinierend, dass ich da weitermachen möchte. Ich meine, da gibt's die sogenannten pleiotropischen Moleküle. Da muss ich mal erklären, was das ist, ne? Das sind Moleküle.
Ja.
Das sind Moleküle, die in unterschiedlichen Systemen sind, aber unterschiedliche Funktionen dort haben. Also im Nervensystem das gleiche Molekül wie im Immunsystem, aber mit unterschiedlicher Funktion. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich bin wieder bei dem TNF-Alpha. Tumornekrosis Faktor Alpha ist eigentlich das klassische proinflammatorische Zytokin. Wenn Tumornekrosis Faktor Alpha oben ist im Organismus, weiß man, da ist irgendeine Entzündung, die da läuft. Das ist sozusagen der Marker, den man dafür verwendet. Und das heißt, immer wenn irgendwo eine Entzündung losgeht, wird Tumornekrosis Faktor Alpha ausgeschüttet. Das verändert übrigens auch die Durchlässigkeit der Blood-Brain-Barrier, der Blut-Hirn-Schranke. Also überhaupt die ganzen Gefäße werden durchlässiger. Also das Ganze ist hat also Auswirkungen auf den Gesamtzustand des Organismus.
Will ich, dass bei einer Entzündung die Gefäße durchlässiger werden oder ist das ein Kollateralschaden sozusagen?
Es gibt unterschiedliche Aspekte davon. Man muss einerseits sehen, dass man dem Immunsystem auch Zugang zu verschiedenen Geweben geben muss. Das wird durch die Durchlässigkeit ja auch erreicht. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass es eine systemische Entzündung wird. Und dann hat man sowas wie Sepsis. Also das will man auch nicht. Ne? Also da gibt es unterschiedliche Aspekte und das ist immer wieder, wie immer, ist die Antwort dann eine dosierte. Also es geht um die Dosis. Ne? Und also in der Dosis liegt das Gift. Ne? Und also, aber jetzt zurück zu dem pleiotropischen Molekül TNF-Alpha. Dieses wirklich gleiche Molekül, exakt das gleiche, ne? Also keine Abweichung, ist gleichzeitig im Gehirn dafür da, die synaptische Plastizität zu steuern. Das heißt also, wir haben eine Synapse und deren Stärke, also deren Durchlässigkeit, deren Signaltransmission wird gesteuert über dieses wirklich gleiche Molekül TNF-Alpha. Das ist eine Sache, die fand ich, also die, wissen Sie, wie mir das eigentlich passiert ist, dass ich das jetzt überhaupt erfahren habe? Das muss ich gerade mal erzählen. Da war ich noch in Frankfurt, im Frankfurt Institute for Advanced Studies und bin einfach nur über den Gang gelaufen. Da dieses Frankfurt, dieses FIAS, wie es kurz heißt, das hatte eine Biologie, das war meine Gruppe, dann da war da Neurobiologie und da gab es Soft Matter und gab Physik. Und Chemie gab es auch noch. Das waren so fünf verschiedene Fachbereiche, die man da nebeneinander platziert hatte und wollte, dass die interagieren. Also ich bin über einen Gang gegangen und sehe, dass da ein Seminar ist, ein Literaturseminar von den Neurobiologen. Gehe an dem Raum vorbei und höre das Wort TNF-Alpha. Und denke, ja, was? Wieso TNF-Alpha? Das ist mein Molekül. Was machen die da drin? Ja? Bin da reingegangen und da haben die einen Literaturclub über ein Paper gehabt, wo genau dieser Prozess dargestellt wurde, nämlich dass synaptische Plastizität durch TNF-Alpha gesteuert wird. Und daraus ist entstanden, dass wir dann ein gemeinsames Paper geschrieben haben, in dem wir zeigen, dass eine Entzündung im Gehirn, zum Beispiel durch ein Trauma oder was auch immer dann der Auslöser ist, zu einem erhöhten Risiko von epileptischen Anfällen führt, was klinisch tatsächlich der Fall ist. Das haben wir dann in der Simulation mit einem neuronalen Netzwerk plausibel gemacht. Das ist also diese Art von Interaktion finde ich einfach faszinierend, weil ich glaube, da ist so viel Musik drin und auch so viel, was wir noch nicht verstanden haben, wie im Organismus, der Gesamtzustand des Organismus durch die verschiedenen Elemente, die da zusammenspielen, beeinflusst wird.
Heißt das, langfristig hätten wir einen TNF-Alpha-Schalter oder Hebel möglicherweise, mit dem wir irgendetwas im Körper beeinflussen können?
Ja, aber wir müssen aufpassen, wo wir das machen. Ne? Also weil so wie im Immunsystem eine Anti-TNF-Therapie gegeben wird, wenn man zum Beispiel Rheumatoide Arthritis hat, was eine chronische Entzündungskrankheit ist, ne? Da gibt man also meistens erstmal Cortisol, aber Anti-TNF-Therapie wäre eine Alternative. Und wo man damit die Entzündung einfach hemmt und auf die Weise erreicht, dass das Problem der Rheumatoiden Arthritis etwas gemildert wird wenigstens.
Aber das macht mich dann gleichzeitig ein bisschen döver, wenn es ins Hirn kommt.
In dem Moment wird man im Gehirn eher, also wenn das TNF-Alpha jetzt ins Gehirn käme, würde man dort eher hyperaktiv. Ne? Also das ist fördert ja die Plastizität.
Ja klar, aber ich bin ja gehemmt, also ich habe ja eine Hemmung, also es ist ja nicht...
Das Anti-TNF würde, das ist aber nochmal anders, weil da gibt es natürlich noch eine andere Interaktion. Auch da würde es so sein, also lokal im Gehirn würde die synaptische Plastizität runtergehen. Ne? Aber das TNF ist gleichzeitig der Grund, warum wir überhaupt so ein bisschen lapsch da rumhängen. Und das ist einfach diese Grundentzündungsaktivität. Ne? Und das Cortisol, was wir zum Beispiel geben, um das TNF zu hemmen, das ist ja gleichzeitig etwas, was unsere Aktivität verstärkt. Ja? Also wir sind dann eigentlich von der Gesamtzustand des Körpers ist hyperaktiv. Und das, das ist ja das, was so verschiedene Drogen sich auch zunutze machen. Also wenn man Kokain nimmt, das habe ich auch mal simuliert.
schön ausgedrückt. Ich habe das auch mal simuliert, damals in den 90ern.
Ich habe es wirklich simuliert. Ja, ich meine, das muss ich den Rainer Straub nochmal zitieren, weil das ist wirklich ein Kommentar. Wir haben dieses Netzwerk gemacht, wo wir also die Interaktion von Nervensystem, Immunsystem und Endokrinsystem angeschaut haben. Das endokrine System sind Hormone, wie zum Beispiel Cortisol. Also wir haben damals die Cortisoltherapie da vorgeschlagen, dass die optimiert werden kann, indem man Cortisol zu einem anderen Zeitpunkt am Tag gibt. Andere Geschichte. Also jedenfalls, als wir dieses Netzwerk aufgebaut haben, dann waren wir fertig, hatten sozusagen die Daten, die wir haben, reproduziert und konnten jetzt mit diesem Netzwerk spielen. Ne? Und dann habe ich gefragt, was können wir denn jetzt mal Sinnvolles damit machen?
Sinnvoll. Lassen wir es koksen. Genau.
Kam sofort von Rainer sofort die Antwort. Wir probieren Kokain, ne? Weil da hatten wir genau die Hebel, was es macht. Und das ist die Norepinephrin-Ausschüttung kontrolliert wird, und dann konnten wir ausprobieren, was passiert. Ne? Und dann sieht man tatsächlich, wie das TNF komplett unterdrückt wird. Ja, das ist, um den Kreis zu schließen, das TNF wird komplett unterdrückt und man hat deswegen einen wesentlich aktiveren Zustand. Und dann hört man auf, das Kokain zu geben, und dann kriegt man den Hangover. Sieht man auch in der Simulation. 3 Tage braucht man, bis sich das wieder ausgeglichen hat, und hat einen Überschuss an TNF-Alpha.
Also das heißt, der Hangover, also das TNF-Alpha-Überschuss ist der Hangover.
Das ist der Hangover. Mhm.
Wenn Sie da jetzt dran forschen, an diesen ja, Wechselwirkungen zwischen Nervensystem und Immunsystem, beschreiten Sie da schon einen strukturierten Weg oder sind Sie noch an dem Punkt, wo Sie immer wieder verblüfft sind von Zusammenhängen und versuchen, die noch irgendwie in Einklang miteinander zu bringen?
Beides, beides. Also das Verblüffende ist ja das, was mich daran reizt, weil ich dauernd Zusammenhänge sehe, die ich so nicht erwartet hatte. Aber wir haben schon einen relativ klaren Plan, wie wir jetzt, weil da ist der Rainer Staub immer noch dabei und ein paar Leute aus meiner Gruppe, wie wir jetzt diese Interaktion irgendwie quantifizieren können. Problem ist ja, wir versuchen ja jetzt im Grunde einen ganzen Organismus zu simulieren. Und wenn wir das natürlich jetzt im Detail machen, dann sind wir komplett verloren. Ja, also
weil eben, das
sind viel zu viele Faktoren, die
da stellen sich vor, spielen. Was in meinem Gehirn gerade los ist. Ja, eben. Mhm. Also das ist ein riesiger Berg an Parametern, ja.
Genau, diese ganzen Parameter sind da und also allein schon die ganzen Moleküle sind da und das kann man natürlich in der Form nicht modellieren, ist vielleicht auch gar nicht sinnvoll. Ne? Also man muss ja immer fragen, wofür modelliere ich das denn eigentlich? Ich möchte ja nicht eine 1:1 Abbildung machen, sondern ich möchte einen Fokus legen auf bestimmte Interaktionen. Und das kann man natürlich schon machen, indem man sich eine Überschrift gibt. Ja? Und wir haben jetzt gerade im Frühling haben wir ein Papier publiziert, wo wir das Wort Energie in den Vordergrund gerückt haben. Da kommt der Physiker wieder durch. Ne? Also, aber das ist ein interessantes Problem. Wie wird die Energie auf diese verschiedenen Subsysteme verteilt?
Das also die, die so Kilokalorien, die ich mir zufüge.
Genau die, ja, von denen rede ich. Ja, das ist, die müssen ja, also die gehen, ein paar gehen ja ins Fett, ne? Also und andere gehen dann ins Gehirn, wieder andere gehen ins Immunsystem. Und dann andere werden über die Muskeln aufgenommen und verbraucht. Und diese Energieverteilung hängt von den Aktivitäten ab. Aber das ist ja nicht so, dass irgendeine zentrale Instanz sagt, so jetzt kriegst du hier 20 Portionen und du kriegst 30 Portionen, sondern das machen diese Subsysteme unter sich aus. Die reden miteinander und hemmen sich gegenseitig in dem, wie sie Energie aufnehmen oder fördern das.
Der Markt regelt.
Ja. Ne? Das ist nämlich eine ganz geniale Interaktion in einem Netzwerk, wo die Subsysteme anfangen, selber den anderen zu sagen, ich brauche jetzt gerade das und der andere sagt, ja, ist in Ordnung, ich brauche gerade nicht so viel. Und wenn sich zwei streiten, dann kann es auch zu Problemen führen. Ne? Also dann hat man plötzlich sowas wie eine chronische Entzündung, weil man eine Infektion nicht mehr klären kann, zum Beispiel. Also das ist ein super interessantes Problem. Und das ist eine Form von Fahrplan. Ne? Also wenn man es geschafft hat, so einen Begriff ins Zentrum zu rücken und dann alles entlang dieses Begriffes zu machen, dann, dann hat man einen sehr guten Fahrplan, weil man dann die Richtschnur vor sich sieht. Ja.
Aber wie sieht denn Ihre Simulation des körpereigenen Energiemarktes aus? Also wer sind die Marktteilnehmer, sag ich mal?
Ja, das sind die ich genannt habe. Ne? Nervensystem. Das machen wir mit Differentialgleichungen übrigens, um nochmal auf die Methode dann zu kommen. Das ist eine Differentialgleichung fürs Nervensystem, eine Differentialgleichung fürs Immunsystem, eine fürs Fett und eine für den Muskel. Und dann zwischendurch verbunden sind die über die Blutgefäße, die haben auch noch eine Gleichung. Und dann für jede dieser Kompartimente haben wir dann einen Energiegehalt, der dynamisch geregelt wird. Und jetzt nehmen wir aus der Literatur die Kenntnisse darüber, wie die verschiedenen Subsysteme miteinander reden. Das heißt, wir koppeln die Gleichungen auf die Weise. Ne? Und die gekoppelten Gleichungen, da passiert dann genau das. Ja? Also wenn das Nervensystem gerade inaktiv ist, dann ist mehr Energie für andere Systeme zur Verfügung. Und Cortisolausschüttung führt zur Inhibition des Immunsystems zum Beispiel, ne? Und wird über die HPA-Achse, also Hypothalamus, Pituitary, Adrenal Gland, also in der Nebenniere wird letztlich das Cortisol ausgeschüttet, also über die HPA-Achse wird das Cortisol ausgeschüttet, was dann das Immunsystem hemmt. Ja, das heißt also auch die Energiezufuhr zum Immunsystem. Und genau da passieren diese Interaktionen und die kennen wir aus der Literatur und können dann auch das in dieses Netzwerk einbauen.
Daraus könnte man aber doch, jetzt also als Fernziel, daraus könnte man doch einen diagnostischen Apparat bauen eigentlich.
Ja, und auch ganz andere Heilungsmethoden entwickeln. Also ich meine, da sind wir gar nicht so weit weg von der chinesischen Medizin. Ne? Also ich will mich jetzt gar nicht in diese mehr so spekulative Ebene reinbringen, aber die chinesische Medizin sagt immer, dass sie besser ist, weil sie das Gesamtsystem vor Augen hat und nicht an einem Subsystem, was scheinbar erkrankt ist, rumdoktert. Und genau das können wir mit diesem System auch tun. Ne? Weil wir haben ja, wenn wir ein System verändern, also mit der Therapie jetzt, dann verändert es die gesamte Energiezufuhr zu den verschiedenen Systemen. Ja? Das heißt also, wir haben eine Auswirkung auf den Gesamtzustand des Körpers, weil ja die Subsysteme alle gekoppelt sind. Und das heißt, wir könnten tatsächlich dann anfangen, darüber nachzudenken, nicht unbedingt an dem Organ zu therapieren, was gerade erkrankt ist, sondern an einem anderen System, Subsystem zu therapieren, was dann die Energiezufuhr zu dem erkrankten System verändert. Also da kann man neue Wege gehen, die vielleicht möglich sind. Man kann auch verstehen, wie gewisse Krankheiten entstehen. Ne? Das ist auch so eine Frage. Also was wir da in dem Paper, was ich schon zitiert habe, publiziert haben, ist, wie eine chronische Entzündung entsteht. Also das ist genau das, was wir dort beschrieben haben.
Wissen Sie dann auch, wie Sie die chronische Entzündung wieder wegkriegen?
Ja, das können wir machen in Silico, aber ob das funktioniert, weiß ich noch nicht. Mhm.
Sprechen Sie mit Medizinern drüber? Also,
ja, dauernd. Also, und das ist übrigens eine interessante Erfahrung. Also, wenn Sie mich schon auf Medizin ansprechen, ich habe normalerweise die folgende Erfahrung gehabt, also jetzt Keimzentrumsforschung, ne? Biologie im Allgemeinen. Das haben die Leute, die Grundlagenforschung machen, gut verstanden und sofort akzeptiert als Methode. Ja? Also, bei den Immunologen war das schon ein bisschen schwieriger. Die sind sehr nah an der Medizin und Mediziner haben damit überhaupt nichts anfangen können. Und jetzt mit diesem Energiemodell ist es genau umgekehrt. Das ist total spannend zu sehen. Ja, die Leute in der Grundlagenforschung verstehen nicht, weil Energie irgendwie, das ist der Begriff und das ist irgendwie, na, also verstehe ich nicht. Ne? Und ja, das ist einfach, weil das sind keine Physiker, ja, sondern das sind Biologen, die haben in dieser Kategorie gar nicht zu denken gelernt. Aber der Mediziner, der den Patienten vor sich hat, der sagt, ja, das sehe ich genau bei meinen Patienten. Das ist total spannend. Das dreht sich gerade komplett um. Ja, also das Verhalten, was ich in dem Modell sehe, sieht dann der Mediziner bei seinen Patienten. Ja, der sieht einfach, dass die total müde werden oder eben nicht mehr ansprechbar sind in bestimmten Konstellationen. Und das heißt, also die Mediziner sind da an der Stelle viel näher an dieser Energiedenkweise und der systemischen Interaktion dran, weil die einfach den Patienten ja als Ganzes sehen, ne? Und sich nicht für das eine Molekül in dem einen Kontext interessieren. Das ist also vielmehr der Gesamtkontext und das gesamtheitliche Denken, was da im Vordergrund steht bei Medizinern.
Sind Ihre Modelle schon soweit, tatsächlich auch in die Klinik getragen zu werden oder zumindest die klinische Forschung?
Naja, in einem Fall haben wir das ja geschafft. Also das ist die vorhin erwähnte Cortisoltherapie. Die ist, da haben wir die zirkadiane Dynamik von diesen drei Faktoren. Das war Norepinephrin, Cortisol und TNF-Alpha angeschaut. Und die haben wir als Repräsentanten für die verschiedenen Subsysteme genommen. Ne? Das Norepinephrin fürs Nervensystem, TNF-Alpha fürs Immunsystem und Cortisol fürs endokrine System, fürs Hormonsystem. Und hatten zirkadiane Daten, wie die sich über den Tag verändern. Also da gibt es ja Schwankungen. Ne? Über den Tag verändert sich der TNF-Level, der Cortisol-Level. Und also beim gesunden Menschen piekt das TNF irgendwann in der Nacht und ist dann so um 9 irgendwie morgens geht das dann wieder runter. Und bei den Rheumatoiden Arthritis-Patienten gibt es ja diese zirkadiane Dynamik auch, aber die ist ein bisschen verschoben, ein bisschen anders. Und was wir jetzt gemacht haben, ist zu gucken, wann geben wir das Cortisol in diesem Netzwerk. Ne? Also dieses Cortisol kann man ja als Pille dann im Netzwerk einfach mal hinzufügen. Und gucken, was passiert denn, wenn wir das morgens um 8 machen, wie das in der Klinik so gemacht wird. Ne? Morgens um 8 geben. Also, ja, da morgens wachen die Leute so auf, ne, und haben dann steifes Knie, ne, und sagen, ey, mir tut mein Knie weh, ich möchte Cortisol. Und dann kriegen die das morgens um 8. Und dann kann man es auch mal abends um 8 geben oder um Mitternacht oder zu sonst irgendeinem Zeitpunkt. Ne? Und was wir eben festgestellt haben, ist, dass der Effekt auf das Tagesmittel des TNFs, also nicht jetzt der Peak oder irgendwas oder dann unmittelbar danach, sondern das Tagesmittel, dreimal niedriger, also der Effekt ist dreimal höher, wenn man es um Mitternacht gibt, im Vergleich zu um 8 Uhr morgens. 8 Uhr morgens ist der schlechteste Zeitpunkt übrigens. Ja?
Für jeden? Also ist
für den durchschnittlichen Rheumatoiden Arthritis Patienten. Ja, also den durchschnittlichen. Ja, also ich meine, natürlich gibt es da eine Spannbreite. Wann dieser optimale Zeitpunkt ist, ist aber sowieso
nicht so genau. Der eine hat Snickers gegessen und der andere nicht und so. Das
so, macht, ne? Da gibt es ganz viele Aspekte. Ne? Genau. Also natürlich gibt es da eine Variation, aber wir hatten also weltweite Daten zusammengetragen und daraus den durchschnittlichen Rheumatoiden Arthritis Patienten generiert und seine zirkadiane Dynamik. Und bei dem ist es um Mitternacht am besten. Und es wurde von, also Merck hat jetzt eine Pille gemacht, die um 10 Uhr abends genommen wird und mit zwei Stunden Delay das Cortisol freigegeben wird. Und das ist also jetzt in die klinische Praxis eingegangen. Also das finde ich schon ziemlich cool. Das ist eine wirklich sehr, sehr tolle Erfahrung eigentlich, weil das einfach dann sagt, okay, ich habe zwar jetzt hier eigentlich ein Grundlagenforschungsproblem für mich gelöst, ne? Aber das hat eine wirkliche Auswirkung. So weit, dass mein Nachbar, der Rheumatoide Arthritis hatte, also der, ich sag, hatte, weil er jetzt ausgezogen ist.
Ach so.
Ist nicht gestorben.
Meier Hermann hat Arthritis geheilt. Ja, so hatte ich jetzt, so, nee, ne? ich hatte das ganz viel Wohlwollen da jetzt.
Verstehe, ja, nein. Nee, super. Nee, also der jedenfalls kam irgendwann bei mir rein und sagte, ey, Michael, deine Forschung hat Impact. Ich war gerade bei meinem Arzt, der war bei einer Fortbildung und sagte, ich soll die Pille jetzt abends nehmen. Das war natürlich echt cool, ja. Also das, wenn das so einfach, es kommt sozusagen zu deiner Haustür zurück, es ist also wirklich genial. Also da, das freut mich sehr, gerade weil ich hier gestartet bin mit dieser, mit diesem Bedürfnis, irgendwie näher am Menschen zu sein und mehr Forschung zu machen, die was für den Menschen, also mit dem Menschen zu tun hat erstmal. Und das hat natürlich da in der Hinsicht wirklich gefunkt.
Wenn Sie in der Lage sind, einen durchschnittlichen Patienten zu bilden, auf den Ihr Modell so gut anwendbar ist, dass Ihr Nachbar gesagt kriegt, nimm die Tablette abends, das bedeutet ja dann letztlich, alle Körper sind gleich.
Nein.
Nicht?
Nein. Also erstmal, ich meine die Kausalkette, ob wirklich das unser Paper letztlich dazu geführt hat, dass mein Nachbar, ne, also das müssen wir mal gucken. Diese Kausalkette ist wahrscheinlich lückenhaft und ich vermute, dass da noch einige andere Faktoren eine Rolle gespielt haben, aber trotzdem ist es ja so, dass irgendwie ein Beitrag dazu geleistet worden ist. Und natürlich ist das nicht so. Aber was Sie natürlich damit unmittelbar sagen, in dem Moment, wo wir das für einen durchschnittlichen Patienten machen, können wir natürlich auch für einen bestimmten Patienten schauen, was hat der für eine zirkadiane Dynamik und dann die Optimierung durchführen und dem sagen, so, du nimmst jetzt um 11:30, nicht um 12.
Aber um dessen Dynamik zu kennen, müssen Sie ja dessen Parameter alle unter Kontrolle haben.
Naja, da muss man 48 Stunden, alle 2 Stunden diese 3 Faktoren messen.
Okay.
Ja. Das kann man ja mal machen. Ne?
Ja. Und das verändert sich dann auch nicht mehr?
Naja, gut. Also wenn er natürlich dann gerade eine Infektion hat, dann sieht das natürlich schon wieder anders aus. Und da gibt es natürlich viele Faktoren, die da jetzt, also müsste schon in einem halbwegs repräsentativen Zustand sein natürlich. Ja, aber also ja, so das ist natürlich eine Frage, die auch möglich ist, dass ich das also vielleicht wetterabhängig und dann abhängig von dem, was man gegessen hat, die zirkadiane Dynamik nochmal variiert wird. Aber ich würde denken, dass das ein Effekt ist, der jetzt auch wieder so ein zweiter Ordnungseffekt ist, den man vielleicht in der ersten Näherung mal weglassen könnte. Aber das ist nur eine Vermutung, ne? Weiß ich nicht.
Wie überträgt sich das in den medizinischen Alltag? Also ich muss ja mit meiner Ärztin ganz anders interagieren. Irgendwann. Also, dass ich sage, nee, hier steck mal das Gerät an. Wir müssen jetzt erstmal 48 Stunden messen, bevor du überhaupt weißt, woher mein Bluthochdruck kommt.
Ja, aber das ist das, worüber wir reden, wenn wir von individualisierter Medizin sprechen. Und das macht total Sinn. Ja? Also auf lange Sicht ist das ein Weg, der deutlich mehr Sinn macht, als dass man allen die Durchschnittspille gibt. Ja, das ist, wenn man die Parameter kennt, die man messen muss, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen mit einer Tablette, dann wird die Dosis und der Zeitpunkt des Gebens der Tablette massiv eine Rolle spielen. Ja? Und da kann man auf die jeweiligen Personen viel besser eingehen. Aber das ist wirklich Zukunftsmusik. Ja? Also ich meine, das wird natürlich in Teilen schon gemacht. Wenn man genauer hinguckt, dann ist es so, dass die Ärzte so einen Patienten die ganze Zeit schon individuell bewerten und sagen, naja, also bei dem ist es eher so, dass der gut schläft und deswegen könnte man vielleicht das so und so machen. Ne?
Aber das ist im Moment ist das ja eher Hörensagen. Also im Grunde ist das, werde ich ausgependelt, ne?
Nee, genau. Also das ist, also ich würde es Erfahrung nehmen.
Okay. Also. Ja, aber ne, ich habe zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel Weißkittelhypertonie. Ja, wenn ich beim Arzt Blutdruck gemessen kriege, ist der immer zu hoch. Aber ja, ich habe auch Hochdruck. So, ne, woher weiß meine Ärztin jetzt, wie viel von dem Hochdruck meiner ist und wie viel ihrer?
Ne? Kaufen Sie sich mal so eine Uhr.
Habe ich ja, mache ich ja auch. Daher weiß ich es. Ich wollte, das war jetzt ja hier das quasi um das Gespräch. Natürlich.
Aber ich meine, da ist ein Punkt, ne? Also, ja, ja. Dass natürlich, also gerade bei Blutdruckmessungen hat man natürlich dieses Problem, dass der unmittelbare Moment auch tatsächlich einen Einfluss hat auf die Blutdruckmessung. Ja. Also, und also das wird man natürlich nur rauskriegen, indem man sagt, okay, wenn Sie so ein Problem haben mit weißen Kitteln, dann legen Sie sich jetzt erstmal 3 Tage ins Krankenhaus und dann werden Sie sich schon beruhigt haben.
Oder erst recht die Panik kriegen.
Und dann können Sie sich überlegen, ob Sie sich nicht lieber gleich beruhigen.
Ja, genau. auf Dauer würde das ja unser gesamtes Gesundheitssystem zumindest an einigen einzelnen Stellen in einer solchen Weise revolutionieren, dass es schneller und billiger wird. Weil Mathematik ist ja viel einfacher anzuwenden als ein Zwiegespräch, sage ich mal, was Zeit braucht, wo man Informationen auch vielleicht eher so, ja, nur widerwillig rausrückt. Ne?
Na, die Diagnose wird teurer und die Therapie wird billiger. Ja.
Die Diagnose wird teurer?
Naja, weil man braucht mehr Daten.
Okay, mehr Daten, mehr Blut sozusagen.
Mehr Blut oder was auch immer da ist. Ne? Also das kann ja auch sein, dass man Biopsien braucht oder vielleicht irgendwie eine Langzeitmessung. Ich denke jetzt an Herz-EKG oder so. Also kann man ja verschiedene Dinge anwenden und man braucht vielleicht eine bessere Datenbasis, um überhaupt erstmal den Patienten genau zu charakterisieren. Aber dann kann man ihm eine Therapie geben, die dann erstens effektiver ist und deswegen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dann auch zum Ziel führt. Also das denke ich schon, ja, das ist so. Also es gibt da verschiedene Beispiele, wo man drüber nachdenken kann. Ich denke jetzt gerade laut an den Transplantationspatienten, also Nierentransplantation. Ne? Diese Menschen sind ein Leben lang immunsupprimiert. Ne? Also jetzt muss man aufpassen, weil wenn man die Immunsuppression zu groß einstellt, dann kommt irgendein bescheuertes Virus hoch. Ne? CMV zum Beispiel ist so ein Virus, was dann hochkommt, was wir alle mit uns rumtragen und das dann hochkommt. Wenn man es zu niedrig einstellt, dann wird das Transplantat wieder abgestoßen. Ja? Und auch da arbeiten die Ärzte mit Erfahrungswerten und stellen die Immuntherapie so ein, dass sie glauben, dass es in Ordnung ist. Was auch häufig, wahrscheinlich sind die von der guten Therapie gar nicht weit entfernt. Ne? Aber man könnte das natürlich auch quantifizieren, indem man bestimmte Parameter des Patienten misst und auf die Weise schaut, wie viel Immunsuppression braucht dieser Patient heute. Ne? Und auf die Weise die Dosis perfekt einstellen. Also das sind alles Dinge, wo man also individualisiert weiterkommen könnte.
So ein bisschen wie Insulin messen, ne?
Ja, ja, das ist ja genau das, ja. Perfekt, ja. Ja, es ist genau so ein Beispiel, wo das auch funktioniert, ja. Also gibt es, glaube ich, sehr viele Anwendungsbeispiele, wo man da individualisiert besser fahren würde.
Gucken Sie sich denn eigentlich jetzt überhaupt das Immunsystem noch als Immunsystem an oder interessiert Sie nur noch, wie das mit dem Nervensystem redet, also die Schnittstelle sozusagen?
Wir sind immer noch bei dem Immunsystem durchaus aktiv, also weil wir interessieren uns für die T-Zellen weiter und meine ganze Arbeitsgruppe ist auch massiv immer noch mit dem Keimzentrum beschäftigt. Ja, also das kann ich gar nicht verhindern. Wir haben dadurch so eine Art Digital Twin gebaut von dem Keimzentrum. Und das heißt, wir kriegen Anfragen von irgendwelchen Forschungsgruppen auf der Welt, die sagen, ich habe jetzt das und das geplant als Experiment, soll ich jetzt diese Intervention am Tag 5 oder am Tag 6 der Reaktion machen?
Ja? Also dann schmeißen Sie den Simulator an und sagen, Tag 5, ja. 17:13 Uhr.
Okay. Genau.
Das heißt, Sie haben da jetzt sowas stehen wie, weiß ich, wie ein Beschleuniger und Leute kommen und wollen Strahlzeit mieten.
So kann man das sagen, ja. Ja, also das ist sehr cool, weil dabei interessante Fragestellungen auch auftauchen, dann teilweise Sachen noch nicht im Programm drin sind, die wir dann zusätzlich einbauen müssen. Manchmal liegen wir auch komplett falsch. Ne? Das ist super spannend, wenn wir falsch liegen, weil dann haben wir ja irgendwas falsch gemacht in der Simulation. Und das bedeutet, wir haben was gelernt. Ne? Also nichts ist langweiliger als eine Simulation, die genau das generiert, was dann im Experiment auch passiert. Dann haben wir sozusagen einmal unaniert. Das macht aber nicht viel weiter. Ne? Also ist viel interessanter, wenn es schief geht. Und dann wissen wir, aha, hey, da müssen wir nochmal gucken. Da ist irgendwas noch nicht richtig. Und wenn man das gefunden hat, hat man wirklich dann einen Erkenntnisgewinn. Das ist ein super Netzwerk übrigens. Also weil entstanden, also wir haben ist wirklich weltweites Netzwerk und es ist entstanden, weil das ist Teil einer Förderung gewesen, die ich relativ früh bekommen habe. Und da war ich auch noch am FIAS. Da habe ich von Altana einen Support gekriegt für meine Arbeitsgruppe. Und die haben mich gefragt bei dem Interview, was möchten Sie in den nächsten 5 Jahren erreicht haben? Und dann habe ich gesagt, ich möchte, dass die mathematische Modellierung in der Immunologie ein normales Handwerkszeug geworden ist. Und das Coole an der Geschichte ist, also ich hatte selbst nicht geglaubt, dass ich irgendeinen Schritt in diese Richtung gehen könnte. Ne? Und aber man kann das ja mal so sagen. Ne? Also 4 Jahre später habe ich die Keimzentrumstagung eröffnet. Also ich als Physiker. Ne? Also das müssen Sie sich vorstellen, das ist so eine Keimzentrum, da sitzen nur Immunologen drin. Die haben mich komplett akzeptiert, aber an dem Tag jeder hat mich danach gekannt. Ne? Das ist, weil ich einfach diese Tagung eröffnet habe. Und das war ein Riesenschritt, ja, weil dadurch ich mit meiner Simulation einfach für alle zugänglich war und bekannt war. Und danach haben mich einfach die Leute ganz direkt angesprochen, aus allen Ecken. Deswegen haben wir so eine unglaubliche Breite an verschiedenen Experimenten dann durchgeführt in Silico und haben dadurch auch natürlich diesen Simulationsapparat massiv optimieren können, weil der ja immer wieder auf den Prüfstand gestellt worden ist.
Ich frage immer gerne nach dem beruflichen Traum so. Ne? Bei Ihnen würde ich die Frage so formulieren. Was wollen Sie denn in 5 Jahren erreicht haben?
Jetzt kriege ich die gleiche Frage nochmal. Super. Ja. Also ich denke, dass ich das im Laufe des Gesprächs eigentlich schon deutlich gemacht habe, dass ich diese Interaktion der Subsysteme voranbringen möchte. Einerseits in der Wahrnehmung, also dass die Menschen das wahrnehmen als eine Chance und eine Möglichkeit. Im Moment wird es mehr wahrgenommen als eine Gefahr, ne? Weil das ist eine Expertise. Man ist ein Spezialist fürs Immunsystem und kennt sich da aus mit seinen speziellen Zellen. Und dann kommt da jemand und erzählt einem was von dem Nervensystem. Und da kennt man sich selber gar nicht so gut aus. Ist ein Neuland, ist ein anderes Gebiet. Und da ist man erstmal vorsichtig. Ja. Und es ist auch verblüffend, wie die Communities teilweise sich, also ich sag mal, fremdeln miteinander und auch unterschiedliche Sprachen sprechen. Und wenn ich da einen Beitrag leisten könnte, diese Communities zusammenzubringen und mehr diesen gesamtheitlichen Gedanken in der Beurteilung von Patienten oder auch vielleicht eines gesunden Organismus, da mehr zusammenzubringen, diese Menschen, das würde mir große Befriedigung verschaffen. Also ich würde mich freuen, wenn ich es schaffen würde, diese ganzheitliche Denkweise zu fördern.
Michael Meyer-Hermann, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.